Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Vom Säbelrasseln zum Kriegszustand. Nordkorea verstärkt die Drohkulisse. Ein Signal nach außen, aber nicht nur.
Es gibt ja Berichte über angebliche Attentatsversuche auf Kim Jong-un, und zwar nicht irgendwo auf dem Land, sondern tatsächlich in Pyongyang. Also ich denke mal, dass diese Komponente sicherlich auch nicht vernachlässigt werden sollte.
Sagt unser Experte. Dann nach der Fastpleite die Ursachenforschung. Die Zyprioten suchen nach den Schuldigen. Und schließlich, statt gefaltete Hände, die ausgebreiteten Arme.
Es vibriert im ganzen Körper. Überall.
Esoterikerinnen entdecken die Kirchen. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler und Silvan Fischer mit den Nachrichten.
Was gestern bereits einzelne Medien gemeldet haben, ist jetzt offiziell. Wer bei der Bank of Cyprus mehr als 100.000 Euro deponiert hat, muss sich im schlimmsten Fall auf einen Verlust von 60% einstellen. Wenn sich die Bank in Zukunft gut entwickelt, könnte der Verlust kleiner ausfallen. Das teilte die Zentralbank Zyperns mit. Bis zur Grenze von 100.000 Euro ist das Geld garantiert. Die Schwierigkeiten bei der Bildung einer italienischen Regierung haben in den letzten Tagen Spekulationen aufkommen lassen, Staatspräsident Napolitano könnte zurücktreten. Napolitano selbst trat heute solchen Spekulationen entgegen. Er werde seine Verantwortung wahrnehmen, bis sein Amt Mitte Mai ganz normal zu Ende gehe. Er setze in der momentanen Krise aber auf frische Überlegungen, um den toten Punkt zu überwinden. Das Säbelrasseln von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gegenüber Südkorea versetzt die USA in Alarmbereitschaft. Dass Nordkorea davon spreche, das Land befinde sich im Krieg mit Südkorea, nehme man besorgt zur Kenntnis. Das Ergebnis der Präsidentenwahlen in Kenia sei korrekt und die Wahl werde nicht wiederholt. Das hat das oberste Gericht des Landes entschieden. Es verwarf damit eine Klage von Ministerpräsident Raila Odinga. Er hatte die Wahl Anfang Monat mit 8000 Stimmen Rückstand verloren. Der Sieger Uhuru Kenyatta soll im April als neuer Staatschef Kenias vereidigt werden. Rund 2000 Menschen haben in der nordkosovarischen Stadt Mitrovica demonstriert. Es waren Kosovo-Albaner, die nicht wollen, dass der Kosovo mit Serbien ein Abkommen schließt. Eines, das die Lage der serbischen Minderheit im Norden Kosovos regeln würde. Serbien verlangt für seine Landsleute im Kosovo ein eigenes Parlament, eine Regierung sowie die Verantwortung für Polizei und Justiz. Zwei Wochen nachdem in Indien eine Schweizer Touristin mehrfach vergewaltigt worden ist, hat der Prozess gegen 6 mutmaßliche Täter begonnen. Laut der Polizei haben erste Zeugen vor Gericht ausgesagt. Die Angeklagten sind 20- bis 25-jährig. Werden sie verurteilt, so müssen sie mit langjährigen Haftstrafen rechnen. Auf der Autobahn A9 zwischen Lausanne und Vevey hat es am Mittag eine Massenkarambolage gegeben. Etwa 50 Fahrzeuge prallten bei dichtem Nebel kurz vor einem Tunnel ineinander. Laut der Waadtländer Kantonspolizei wurden 11 Personen verletzt. Die A9 zwischen Lausanne-Venn und Chèvre war Richtung Wallis mehrere Stunden gesperrt. Er gehörte in den 60er Jahren zu den Pionieren des italienischen Rock'n'Roll. Nun ist er nach längerem Krebsleiden 77-jährig gestorben. Enzo Iannacci. Iannacci schrieb nicht nur sozialkritische Lieder, er war auch Kabarettist und ein angesehener Herzchirurg. Bekannt wurde er mit Liedern wie «Vengo anch'io», «Ich komme».
E gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?
Der nun verstorbene italienische Liedermacher Enzo Iannacci. Die Schweizer Fußballer setzen nach der Nationalmannschaftspause den Meisterschaftsbetrieb fort. Als erste Partie wurde um 17.45 Uhr die Begegnung zwischen dem FC Sion und Servet angepfiffen. Fritz Bischoff.
Der aktuelle Stand zwischen Sion und Servet ist nach 20 gespielten Minuten immer noch 0:0. Um 19.45 Uhr beginnen dann noch die Partien Thun gegen die Grasshoppers und Zürich gegen St. Gallen. Nachdem sich Fribourg-Gotteron am Donnerstag im Vergleich mit dem Titelverteidiger ZSC Lions dank dem vierten Sieg in der Serie die Eishockey-Playoff-Finalteilnahme gesichert hat, kann heute Abend der EV Zug gegen den SC Bern mit einem Sieg ein Gleiches tun. 3:2 führen die Zuger in der Serie. Spielbeginn ist in Zug um 20.15 Uhr. Im Playout können die SL Tigers mit dem vierten Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers den Ligaerhalt sicherstellen.
Fritz Bischoff. Der Osterhase muss sich diese Nacht etwas mehr beeilen als sonst, wenn er seine Eier versteckt. Die Nacht ist eine Stunde kürzer. Um 2 Uhr ist es bereits 3 Uhr. Dann ist Sommerzeit. Sie dauert bis am 27. Oktober. Noch das Wetter. Im Norden schneit es in der Nacht allmählich bis ins Flachland. Am morgigen Ostersonntag gibt es einige Schneeschauer, aber auch sonnige Abschnitte bei 2 bis 7 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn ziemlich sonnig bei 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News und so geht's hier weiter. Wieder eine Drehung mehr. Kim Jong-un schraubt die Kriegsrhetorik in gefährliche Höhen. Dann Hadern in Zypern. Wie konnte es nur so weit kommen? Reden und feiern in Tunis. Am Weltsozialforum kommen sich selbst Islamisten und einheimische Revolutionäre näher. Und schließlich Kirchen, die neuen Kraftorte. Unser Beitrag zu Ostern. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel spitzt sich zu. Nach den Drohgebärden der letzten Tage hat Kim Jong-un jetzt den Kriegszustand mit Südkorea ausgerufen. Jede Provokation werde erbarmungslos vergolten, bis hin zum Atomschlag, erklärte der nordkoreanische Führer. Kim zeigte sich empört darüber, dass die USA beim gemeinsamen Manöver mit ihren südkoreanischen Verbündeten auch 2 Tarnkappenbomber eingesetzt hatten. Ich habe unseren Mitarbeiter Martin Fritz in Tokio gefragt, ist das immer noch kalter oder doch schon fast richtiger Krieg?
Das ist sicherlich immer noch kalter Krieg. Wir dürfen nicht vergessen, dass am 38. Breitengrad der einzige Ort ist, wo der Kalte Krieg nicht aufgehört hat nach dem Fall der Mauer. Insofern muss man das Ganze auch in diesen Zusammenhang stellen. Wenn Nordkorea heute erklärt, man befinde sich im Kriegszustand, dann hört sich das zunächst schlimm an, aber de facto herrscht ja seit dem Ende des Koreakrieges 1953 weiter Kriegszustand, weil es nie einen Friedensvertrag gegeben hat. Und deswegen hat Südkorea auch relativ gelassen reagiert, hat gesagt, dass dies keine besonders neue Drohung ist.
Kim behauptet ja, die nordkoreanischen Mittel- und Landstreckenraketen seien abschussbereit. Das muss man also nicht besonders ernst nehmen. Kann man das einfach als Bluff abhaken?
Also das würde ich sicherlich als Bluff abhaken, denn solche Raketen müssen ja erstmal in Stellung gebracht werden. Beispiel Langstreckenraketen, das ist ja sehr aufwendig. Die Nordkoreaner haben, glaube ich, nicht sehr viele von diesen Raketen. Die müssen erstmal irgendwo zusammenmontiert werden und betankt werden. Was man nicht vergessen darf, ist, Nordkorea hat sehr viele Kurzstreckenraketen, die natürlich mobil sind und die natürlich selbst bei einer kurzen Reichweite immer noch bis zur südkoreanischen Hauptstadt Seoul reichen. Und in Seoul leben 2/5 der 50 Millionen Einwohner von Südkorea. Das darf man einfach nicht unterschätzen, dieses Drohpotenzial.
Seit Wochen schon eskaliert die Situation zwischen Nordkorea und Südkorea. Wie kommt da Kim wieder raus ohne Gesichtsverlust?
Da ist die Propaganda immer sehr findig. Also es gibt immer Botschaften nach innen und nach außen und internationale Publikum kann das dann oft nicht unterscheiden. Also vor etwa 2 Wochen wurde ja auch immer damit gedroht, auf irgendwelche grenznahen Inseln zu schießen oder sie zu erobern. Und wo tatsächlich geschossen wurde, das war dann auf einer anderen Seite der koreanischen Halbinsel. Da wurden dann Inseln beschossen, übungsmäßig, sodass da gar kein Konfliktpotenzial mit amerikanischen und südkoreanischen Truppen zustande kommen konnte. Trotzdem sah das dann so aus, als ob dann da ein Manöver stattgefunden hat und dann hat sozusagen die Propaganda ihre Schuldigkeit getan, aber in der Sache selbst hat sich gar nichts getan. Also die Nordkoreaner sind da immer sehr geschickt, solche kleinen Rückzüge zu verbrämen.
Kim Jong-un, haben Sie gesagt, verfolge klar seine Ziele. Wie sehen die denn aus?
Also aus dem vom Westen her betrachtet, oberflächlich sieht das ja so aus, als ob da irgendwie ein Verrückter und jetzt sein Sohn ist genauso verrückt mit der Bombe spielt. In Wirklichkeit ist es ein wirklich langwieriges und auch lange angelegtes strategisches Machtspiel mit den USA. Also Kim geht es darum, dass die USA sich mit ihm an einen Tisch setzen und dass man auf Augenhöhe sozusagen von Atommacht zu Atommacht gleichberechtigt miteinander verhandelt, um einen Schlussstrich unter den Koreakrieg zu ziehen. Dafür müssten die USA Nordkorea als Atommacht anerkennen. Das können sie natürlich nicht aus verschiedenen politischen Gründen. Und sie müssten sich auf bilaterale Verhandlungen einlassen. Das wollen sie bisher auch nicht. Das findet ja immer in diesen Sechsergesprächen statt, wo dann auch noch China und Südkorea und Japan dran beteiligt sind. Ja, das ist das mittelfristige Ziel. Und das ganze Säbelrasseln dient im Prinzip nur dazu, die Aufmerksamkeit der USA zu erregen und zu sagen, hier sind wir, bitte mal, beachtet uns mal, nehmt uns mal wahr und wir sind gefährlich und bitte beschäftigt euch mit uns und wir wollen gerne mit euch verhandeln.
Und vor allem die USA, die gehen überhaupt nicht darauf ein.
Das ist das Problem, denke ich mal. Also wenn sie mal geschickt wären, dann würden sie mal einfach Nordkorea in dieses Verhandlungsmesser laufen lassen. Denn dann funktioniert ja dieses Spiel nicht mehr. Aber sie beteiligen sich jetzt an dieser militärischen Eskalation. Ich sage jetzt nur mal als ein Beispiel die B-2-Tarnkappenbomber, die sie haben fliegen lassen über der koreanischen Halbinsel und zwar sichtbar zum ersten Mal. Und dann gleich hinterher noch die Botschaft, wir haben 2,1 Millionen Dollar für dieses Unternehmen ausgegeben. Das finde ich sehr gefährlich, weil nämlich schon während des Koreakrieges die US-Armee mit diesen Bombern über Nordkorea geflogen ist. Und das war damals die Drohung, dass man Atombomben abwirft, so wie damals auf Hiroshima und Nagasaki. Und jetzt das zu wiederholen und solche Bomber wieder zu fliegen zu lassen, das berührt ein nordkoreanisches Trauma und das rechtfertigt natürlich die ganze Kriegsrhetorik im Inneren, dass die USA einen Atomkrieg anzetteln wollen und so weiter. Damit stellen sie klar, dass Kim Jong-un eigentlich recht hat und vor der Bevölkerung auch richtig dasteht.
Kim Jong-un, der junge Herrscher, markiert demonstrative Härte gegen außen, aber eben, wie fest sitzt er denn eigentlich innenpolitisch im Sattel?
Ja, dieses Säbelrasseln hat immer auch eine innenpolitische Komponente und es gibt da Berichte über angebliche Attentatsversuche auf Kim Jong-un und zwar nicht irgendwo auf dem Land, sondern tatsächlich in Pyongyang. Es ist schwer zu beurteilen, was daran glaubhaft ist, aber Tatsache ist, dass der Armeechef, den er selber letztes Jahr im Sommer ernannt hat, nachdem er einen von den Getreuen von seinem Vater abgesetzt hat, dass dieser Armeechef vorübergehend degradiert wurde und dann wieder zurückbefördert wurde auf seinen alten Posten. All dies spricht dafür, dass es innerhalb der Armeeführung irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, Machtkämpfe zwischen Partei und Armee oder vielleicht Gruppen, die nicht zufrieden sind mit dem Kurs, den Kim Jong-un da eingeschlagen ist. Das lässt sich schwer sagen. Aber man kann natürlich solche Machtkämpfe dadurch lösen, indem man nach außen hin das Feindbild verschärft und dann müssen alle zusammenrücken. Und dann kann man sich den Widerspruch gegen den Führer nicht leisten, wenn man dann als Vaterlandsverräter dasteht. Also ich denke mal, dass diese Komponente sicherlich auch nicht vernachlässigt werden sollte.
Das waren Einschätzungen von Martin Fritz in Tokio. Er arbeitet dort als Journalist und beschäftigt sich seit Jahren mit Süd- und Nordkorea. Zypern hat eine turbulente Woche hinter sich. Quasi in letzter Minute ist das Land der Staatspleite entronnen. Doch der Preis dafür ist hoch. Viele Investoren werden viel Geld verlieren und das Steuerparadies Zypern mit seinem internationalen Bankenzentrum, das dürfte Geschichte sein. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wer ist verantwortlich für das Schlamassel? Darüber wird nun heftig diskutiert. Rodotea Seralidou.
Wütende Bankkunden fordern den Rücktritt des zyprischen Notenbankgouverneurs Panikos Dimitriadis. Dimitriadis gilt als einer der Hauptschuldigen im zyprischen Bankendrama. Er sei seiner Aufsichtspflicht gegenüber den Banken nicht genügend nachgekommen, so die Anschuldigungen. Dem Wunsch des Volkes nach Dimitriadis Rücktritt schließen sich auch das zyprische Parlament und Erzbischof Chrysostomos an. Prodromos Prodromou, Parlamentsabgeordneter mit der Regierungspartei Visi, der Gouverneur der zyprischen Zentralbank sagte uns wortwörtlich, dass die Laiki-Bank bis zu den Wahlen künstlich am Leben gehalten wurde und dass die Notfallliquidität, die sie von der Europäischen Zentralbank erhielt, 60% des Bruttoinlandsprodukts erreichte. Des zyprischen Bruttoinlandsprodukts, das sind 11 Milliarden Euro. So viel Geld floss aus Frankfurt in die marode Laiki-Bank. Wie das sein konnte, fragt sich auch der zyprische Staatspräsident Anastasiadis. Neben der Zentralbank als Aufsichtsbehörde zeigt er auch auf seinen Vorgänger Dimitris Christofias von der kommunistischen AKEL als Verantwortlichen. Alle, die in den letzten Jahren verantwortlich für die Wirtschaftspolitik unseres Landes waren, müssen jetzt Selbstkritik üben. Viele Entscheidungen haben dazu geführt, dass die Zukunft unserer Heimat verpfändet wurde. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind nur seit 29 Tagen an der Regierung. Und wir müssen jetzt eine Situation meistern, die außer Kontrolle geraten ist. Eine Situation, die auch wegen des griechischen Schuldenschnitts außer Kontrolle geriet. Denn sowohl die Cyprus Bank als auch die Laiki Bank hatten stark in griechische Staatsanleihen investiert und machten durch den griechischen Schuldenschnitt milliardenschwere Verluste. Auch da wirft die Haltung der damaligen zyprischen Regierung Fragen auf. So fragt sich im griechischen Fernsehen Charidimos Tsoukas, Professor für strategisches Management an der Universität von Nikosia. Warum stimmte die zyprische Regierung diesem Schuldenschnitt ohne jegliche Einwände zu? Dadurch verloren die zyprischen Banken über Nacht 4,5 Milliarden Euro. Das ist 30% des Bruttoinlandsprodukts. Dieser Schuldenschnitt löste das zyprische Bankenproblem erst aus. Warum hatte sich Christofias dann nicht für sein Land eingesetzt? Doch die Fehler und Versäumnisse der zyprischen Regierungen sind nur ein Teil des Problems. Das andere sind große Bankenskandale, die so langsam ans Licht kommen. So veröffentlichten zyprische und griechische Medien diese Tage eine brisante Liste mit 19 Namen von zyprischen Politikern. Sie alle scheinen von den zyprischen Banken millionenschwere Kredite bekommen zu haben, die sie entweder zum Teil oder überhaupt nicht zurückzahlen mussten. Die Liste befindet sich nun in den Händen einer unabhängigen Prüfungskommission. Sie soll die Hintergründe des zyprischen Bankendramas klären. Während Zypern nach den Verantwortlichen sucht, müssen sich Regierung und Troika noch auf die Details des zyprischen Rettungspakets einigen. Vor allem darauf, wie das Land das milliardenschwere Hilfspaket genau gegenfinanzieren soll. Im Gespräch sind neben der Abgabe auf Guthaben über 100.000 Euro weitere Steuern und Kapitalabgaben. Eine Einigung wird in den nächsten Tagen erwartet.
Das war ein Beitrag von Rodotea Seralidou. In Tunis ist heute Nachmittag das Weltsozialforum zu Ende gegangen. Zehntausende debattierten über Entwicklungsfragen und Wege zu einer gerechteren Gesellschaft. Stärker als früher stand das Forum diesmal im Zeichen des Gastlandes, von Tunesien also, und im Zeichen von Säkularen und Islamisten. Daniel Voll berichtet.
Tunesier feiern ihre Revolution. In einem Zelt im Campus der Universität Manara am Stadtrand von Tunis besingt eine Gruppe von jungen Männern und Frauen die Toten des Aufstands in den Phosphatminen von Gafsa von 2008. Im Publikum steht Ramdan vom Organisationskomitee. Er ist stolz. Das Programm ist rechtzeitig erschienen. Die Organisation funktioniert besser als an allen Weltsozialforen bisher.
Pour les visiteurs qui ne viennent pas de Tunisie, ils voient que c'est bien organisé que les autres forums. Puisque avant 4 jours, nous avons le programme, nous avons tous les documents nécessaires pour le forum.
Tunesien sei eben ein gutes Gastgeberland und empfange alle mit offenen Armen, schwärmt die Gewerkschafterin Fatma aus Gafsa.
Tout le monde se rend là. La Tunisie ouvre ses bras pour tout le monde. Et comme toujours, voilà notre pays, c'est comme ça. Et le régime de Nada ne voulait pas.
Nur die regierende Ennahda-Partei habe das Treffen nicht gewollt. Wenn dies so war, dann hat sich die Islamistenpartei auf das Forum eingestellt. Ihre Anhänger beteiligen sich sichtbar an den Debatten, mischen sich oft lautstark ein und diskutieren mit. Schließlich sei es immer sinnvoll, Ansichten auszutauschen und zu diskutieren, sagt Hatem Minyawi, Präsident einer islamistischen sozialen Organisation, mit freundlichem Lächeln.
Tout débat, lorsqu'on s'assoit sur autour d'une même table et on discute et on s'échange les différents points de vue, ceci est en lui-même un fait très positif.
Bei den Organisatoren des Forums löst die starke Präsenz der Islamisten ambivalente Reaktionen aus. Alem Bilhatsch, die Präsidentin der Vereinigung demokratischer tunesischer Frauen, findet sie grundsätzlich gut. Es brauche aber wirkliche Gesprächsbereitschaft.
Personnellement, je trouve que leur présence est utile si elle est vraiment là pour servir à écouter les autres, à échanger réellement et pas à faire la propagande d'un parti au pouvoir qui est en train de perdre une légitimité, que ce soit localement ou sur le plan international.
Eine ganze Reihe von Veranstaltungen geht direkt auf die aktuellen Probleme im nachrevolutionären Tunesien ein. So kommt es zum erstmaligen Versuch, islamistische Salafisten und säkulare Tunesier zum Gespräch an einen Tisch zu bringen. Doch es bleibt bei der Darstellung der unterschiedlichen Positionen. Zu einem wirklichen Austausch der Ideen kommt es an diesem Treffen nicht. Darum ist das Ziel von Alem Bilhatsch am Weltsozialforum doch vor allem der Austausch von Erfahrungen und Ideen mit Leuten aus aller Welt, mit denen sich die Organisatoren grundsätzlich einig sind.
Les gens des quatre coins du monde sont là et c'est vraiment une belle occasion de rencontrer les gens, de discuter, de dresser des réseaux de solidarité, d'échanger. Et je pense que le forum social est une occasion aussi pour partager nos soucis avec des militants de par le monde.
Und daneben soll das Forum Bühne zur Welt sein, das Gesicht einer modernen, weltlichen und nicht islamistisch orientierten tunesischen Gesellschaft zeigen.
Das war Daniel Voll. Ostern ist das wichtigste Fest der Christenheit. Aber selbst in diesen Tagen gibt es keinen Ansturm mehr auf die Kirchen. Wallfahrtsorte und alte Gotteshäuser versuchen sich deshalb neu zu vermarkten. Als Kraftorte. Sie sprechen damit ein breiteres, auch esoterisches Publikum an. Christian von Burg war zu Besuch in der Klosterkirche von St. Urban im luzernischen Pfaffnau. Er hat dort eine Pendlerin getroffen und Menschen, die auf der Suche nach ihrer eigenen Spiritualität sind.
Draußen läuten die Glocken. Drinnen in der hohen Barockkirche von St. Urban hört man sie fast nicht. Dafür gibt es Menschen, die hier besonders viel spüren. Zum Beispiel Andrea Fischbacher.
Es vibriert im ganzen Körper. Überall.
Die kleine Frau nimmt ein goldenes Pendel aus der Tasche und hält es über eine Zahlenreihe. Die ist aufgefächert wie bei einer Sonnenuhr.
Ich hebe den Pendel über den Mittelpunkt und er fängt an zu schwingen und zeigt mir den Wert an. Und ob ich jetzt so stehe oder ob ich so stehe, er richtet sich selber und zeigt jetzt im Moment einfach auf die 9000 Bovis-Einheiten.
Für Naturwissenschaftler sind diese Messungen ein Graus. Fischbacher selber sieht sich als Wissenschaftlerin in einem grenzwissenschaftlichen Bereich, wie sie sagt. Sie hat sich die Erforschung sogenannter Kraftorte zum Beruf gemacht. Dabei bezieht sie sich auf Blanche Merz, eine Frau aus Lausanne, die in den 80er Jahren unter Esoterikern Kraftorte populär gemacht hat. Und dieses Erbe lebt weiter. Vorne im Chor steht ein Mann und zwei Frauen, die Arme ausgebreitet, die Handflächen gegen oben. Fischbacher schaut ihnen zu und fragt sie dann, was sie machen. Kraft tanken, sagt Alexandra, eine Frau aus dem Nachbarort, um die 40.
Ja, mir mag noch irgendwie wieder besser. Also ich hatte schon mal Schmerzen gehabt an den Schultern und dann habe ich gemerkt, wie es am Anfang wie verstärkt war und dann aber auch heilen. Es ist dann wie ein Heilprozess geworden und ja, ich kann eigentlich diesen Ort nur empfehlen.
Mindestens einmal im Monat komme sie zu Fuß hierher, sagt sie. Ihr Mann, Philipp, macht das auch seit bald 20 Jahren. Beide haben viel über Kraftorte gelesen. Andrea Fischbacher möchte mehr wissen.
Sind Sie auch im Glauben jetzt an dem Platz oder haben Sie den ausgeklammert? Das würde mich jetzt noch interessieren.
Also ich möchte glauben, nicht nur auf diesen Platz beschränken. Also aus meiner Erziehung aus komme ich aus dem katholischen Glauben. Ja. Habe mich aber von dem ein bisschen distanziert. Und jetzt finde ich meine eigene Worte mehr und möchte mich nicht unbedingt so als Kirchengänger oder Gläubig in dem Sinn anschauen, sondern gehe davon aus, dass eigentlich jeder Mensch sein göttliches Sicht trägt.
Für viele Kraftortsucher spielt die offizielle Kirche eine untergeordnete oder gar keine Rolle. In ihrem Verständnis sind Kraftorte vorchristliche Kultorte, die später dann nur teilweise Bauplätze für Kirchen wurden. Der Organist beginnt zu üben. Pfarreileiter Sepp Hollinger kommt durch die große Holztür in die Kirche. Er hat die Haare zu einem Rossschwanz gebunden und trägt ein großes Kreuz auf der Brust. Wenn die Leute hier vorchristliche Kraft suchen, draußen auch alte Bäume oder Steine verehren, ist das für ihn aus theologischer Sicht kein Problem?
Nein, Gott ist in der Schöpfung. Und die Schöpfung ist alles. Das ganze Universum, oder?
Hollinger begrüßt es, dass sich die Klöster St. Urban, Einsiedeln und weitere prominente Innerschweizer Sakralorte jetzt auch als Kraftorte verkaufen.
Die Kirche hat ganz viele alte Rituale, die in Vergessenheit geraten sind. Und dann hat es eine esoterische Bewegung gegeben, außerhalb der Kirche, die so Sachen wieder wie aufgefrischt haben, oder?
Tausende von Menschen seien früher am 4. Juli jeweils aus der Innerschweiz nach St. Urban gepilgert, weil sie sich hier von einem alten Priestergewand heilende Wirkung versprachen. Es sei die Aufgabe der Kirche, diese Bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen, sagt Hollinger. Fischbacher sieht es genauso. Und nein, sagt sie und muss lachen, sie habe nichts dagegen, wenn sich alte Klöster jetzt als Kraftorte vermarkten würden.
Wer tut heute nicht vermarkten? Wir sind darauf angewiesen, aufs Marketing. Das geht gar nicht anders. Wir machen die Leute wieder darauf aufmerksam, machen, was wir eigentlich haben, wie reich unsere Kultur ist.
Fischbacher und ihre vier Angestellten können von dieser Mission auch recht gut leben. Für verschiedene, auch reformierte Kirchen hat sie sogenannte Kraftwege gestaltet. Und die Nachfrage ist so groß, dass man unterdessen sogar auf der Homepage von Schweiz Tourismus nach Orten mit besonders hohen Bovis-Werten suchen kann. Der Organist indes übt weiter für den Ostergottesdienst auf seiner besonders großen und bekannten Barockorgel.
Christian von Burg mit einer vorösterlichen Reportage aus der Klosterkirche von St. Urban. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.